SWR 2 Forum.
Heinrich Mann, Betrachtungen eines Politischen. Ich bin Alexander Wassner. Vor genau 150 Jahren wurde Heinrich Mann geboren. Ein Autor, von dem heute noch die große Satire Der Untertan bekannt ist. Und sein Professor Unrat, der vielleicht, weil in der Verfilmung Marlene Dietrich eine große Rolle spielte. Heinrich Mann war aber auch der ältere Bruder des Nobelpreisträgers Thomas Mann und in dessen Schatten steht er heute. Wir wollen aber einfach mal behaupten, derzeit ist Heinrich Mann der politische, satirische, kämpferische Autor, der erotische Demokrat, wie er mal genannt wurde, der ist derzeit vielleicht sogar der modernere von beiden. Mal schauen, wie weit wir mit dieser steilen These kommen. Im Studio in Berlin ist mir zugeschaltet Veronika Füchtner, Professorin am Dartmouth College in Hannover, New Hampshire. In Lüneburg zugeschaltet ist Tilman Lahme. Er verwaltet die Professur für Mediengeschichte und kritische Publizistik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und bei mir im Studio in Mainz sitzt hinter einer Plexiglasscheibe Professorin Ariane Martin, Professorin für neuere deutsche Literaturgeschichte in Mainz, Germanistin, Vorsitzende der Heinrich-Mann-Gesellschaft und Herausgeberin zum Beispiel genau des schon erwähnten Untertan, der jetzt in einer neuen Ausgabe bei S. Fischer erschienen ist und in dem man ganz am Ende das Zitat findet: Wenn immer die Deutschen einen Krieg verlieren, dann drucken sie meinen Untertan. Das ist ein Zitat von Heinrich Mann. Welchen Krieg verlieren wir gerade?
Das ist ein von Ludwig Marcuse wiedergegebenes Zitat, also von daher ein bisschen mit Vorbehalt zu betrachten, weil es ja aus zweiter Hand ist und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber nehmen wir mal an, er hätte das so gesagt. Also das wäre jetzt der Krieg, der 1945 zu Ende gewesen wäre. Aber der Untertan, als er erscheinen konnte, war ein anderer Krieg, nämlich der Erste Weltkrieg im November 1918 gerade vorbei.
Heute feiern wir einen Geburtstag, deswegen erscheint diese Ausgabe. Ich weiß nicht, wie das Interesse momentan am Untertan ist.
Also momentan, wir werden das sehen. Also,
das haben wir Krisenzeiten?
Ja, wahrscheinlich gibt es immer mehr oder weniger Krisenzeiten. Also jetzt ist es etwas dominiert durch eine ganz andere Krise, die sozusagen weniger politische Art ist, sondern durch eine Naturkatastrophe eben bedingt. Der Untertan ist ja, wenn man die ganze Rezeptionsgeschichte anguckt, dann ist er immer interessant, weil die Leute in irgendeiner Form das, was da erzählt ist und in Szene gesetzt ist, auf ihre eigene Gegenwart übertragen.
Herr Lahme, Sie wurden sehr gelobt für Ihr Buch Die Manns, eine Familiengeschichte der Familie Mann, die unendlich viele Quellen auswertete. Es war eine deutsche Familienbiografie. Heinrich Mann taucht allerdings nur am Rande auf. Ist Heinrich Mann für Sie vielleicht wirklich nur der kleine große Bruder von Thomas?
Das ist zum Glück in dem Fall kein Programm, sondern einfach eine Entscheidung, die mit diesem Buch zu tun hat. Dieses Buch erzählt aus der Innenperspektive der Familie von Thomas Mann. Jetzt könnte man über sich über den Titel streiten, ob man dann die Manns sagen darf. Naja gut, es sind die Thomas Manns, die sich selbst so genannt haben. Und Onkel Heinrich ist halt derjenige, der schon mitspielt und über den Gartenzaun schaut, aber nicht im innersten Kern dieses Bereiches. Insofern ist das keine programmatische Entscheidung gegen Heinrich. Und er spielt ja auch natürlich eine Rolle.
Was fasziniert uns eigentlich an den Manns? Sind das so eine Art wie unsere Obamas oder Windsors oder Kennedys, weil die Hohenzollern gerade versagt haben?
Die Windsors der Deutschen. Und wir sehen jetzt gerade mit dem Maxit und allem Möglichen, was da immer noch für ein Bedürfnis ist, dem hinterher zu sein. Und da kann ich doch wirklich nur sagen, na, was für ein Glück, dass wir es im Literarischen ausmachen und sozusagen nicht auf dieser Ebene von Gala und Goldenem Blatt und so weiter. Also ich weiß nicht, das ist ja ein berühmtes Wort, die Windsors der Deutschen. So ganz behagt ist einem ja dann irgendwie doch nicht, weil das ja doch die Nähe zum Boulevard suggeriert.
Und zur Monarchie.
Und zur Monarchie.
Und zur Monarchie,
ja. Oh, das auch, genau. Und das ist ja gerade im Fall von Heinrich Mann irgendwie ein bisschen verquer getan. Aber in der Tat, wir haben da ein riesiges Interesse an dieser Familie und das haben wir zu Recht. Das ist eine großartige, eine fantastisch interessante, auch literarisch eben in erster Linie interessante Familie. Deswegen kann ich nur sagen, nur zu. Interesse ist ja erst einmal gut.
Ja, dann gebe ich das auch an Frau Füchtner weiter. Sie forschen an der Dartmouth University, hatte ich schon gesagt, vor allem über die Mutter von Heinrich und Thomas Mann, über Julia da Silva Bruns. Normalerweise halten wir uns hier im Forum ja mit Familienklatsch und Tratsch zurück, aber können Sie uns da Silva Bruns uns mal vorstellen?
Ja, also das ist eigentlich eine sehr wichtige Figur für die ganze Familie. Sie ist in Brasilien aufgewachsen. Sie war die Tochter eines Deutschen, der nach Brasilien ausgewandert ist und dort Kaffee- und Zuckerrohrplantagen aufgebaut hat. Er hat eine Brasilianerin geheiratet und dann mehrere Kinder bekommen. Und sie war ganz jung, als ihre Mutter starb. Und kam dann mit 7 Jahren nach Lübeck. Und sie hat das immer so beschrieben als eine Art Vertreibung aus dem Paradies. Also es ist so eine Art Migrationserfahrung, kann man sagen, neudeutsch. Also ich sage auch immer so ein bisschen ironisch, die Manns sind Schriftsteller mit Migrationshintergrund, wobei man diesen Begriff ja auch kritisch sehen sollte.
Ich hatte das im Vorfeld gar nicht so präsent. Ich hatte das mal gelesen. Aber dann haben Sie im Marbacher Literaturarchiv ein kleines Gespräch mit Jan Bürger geführt. Und das fand ich sehr, sehr denkwürdig. Würdig, dass diese Facette der beiden großdeutschen Schriftsteller Heinrich und Thomas Mann so wenig gewürdigt wurde. Wie ist denn jetzt das Interesse an Ihrer Forschung?
Sehr groß. Also das, ich habe relativ viel darüber gesprochen, öffentlich auch. Und es ist tatsächlich so, dass selbst Leute, die sich relativ gut in der deutschen Literatur auskennen, das nicht unbedingt auf dem Plan haben. Und das hat sicher auch viel damit zu tun, dass die Familie selber da auch, sagen wir, ambivalent damit umgegangen ist. Weil es war ja sicher auch... Ja, war sicher auch ein Makel. Also es wurde auch als Makel empfunden, diese Abstammung zu haben. Das wurde ja auch ganz früh von der Familie in Bezug auf Rasse verhandelt. Also eine Vorstellung von Rasse, die daran gebunden ist, die eventuell problematisch sein könnte für die Familie. Und das ist erst später in der Familie tatsächlich auch etwas offener verhandelt worden oder auch vielleicht als etwas Positives gesehen worden. Und wenn man diese Ursprungsgeschichte anschaut, da ist ganz viel drin. Da ist Sklaverei drin. Der Jean-Louis Germano Bruns, so hieß der Vater von Julia da Silva Bruns, der hatte fast 100 Sklaven, der ging zwischen Brasilien und Lübeck hin und her.
Frau Wichner, Sie haben ganz recht, ich möchte Ihnen unbedingt zustimmen, aber ich möchte doch sagen, dass Heinrich Mann, also bei ihm war die Ambivalenz nicht so da. Jetzt, ich habe einfach einen Brief, den ich jetzt in Erinnerung hatte, an seine Freundin Ines Schmid, also auch eine mit interkultureller, also seine
Argentinierin.
Argentinischer Herkunft.
Genau.
Ja. Und in diesem Brief schreibt Heinrich Mann Ines Schmid über seine Mutter. Es wird berichtet von einem Familientag auf dem Lande. Sie wären 10 Personen gewesen, darunter waren 2 Freunde. Und dann schreibt er, hätte eine Plauderstunde mit meiner Mutter allein. Sie ist sehr lieb gegen mich. Und jetzt, da ich in der Familie allein stehe, für mich die Beste. Das ist einerseits ein großes Bekenntnis zur Mutter. Das wird dann noch verstärkt. Aber da ich in der Familie allein stehe.
Sie haben schon recht, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, dass Heinrich und Thomas Mann das auf ganz unterschiedliche Weise auch verhandelt haben. Und Heinrich Mann sich viel offener auch damit identifiziert hat, mit dieser ganzen Familiengeschichte und sich auch vorgestellt hat. Er schreibt ja dann in Ein Zeitalter wird besichtigt, was wäre gewesen, wenn meine Mutter in Brasilien geblieben wäre? Ne? Wie hätte mein Leben aussehen können? Also auch diese ganze Identifikation mit der romanischen Welt, mit Frankreich, Italien, das hat er ja viel, viel offener gelebt. Und er
schreibt Sie das darauf zurück?
Ja, absolut.
Also,
er schreibt ja auch an.
Ja, tut das. Ja,
genau. Er schreibt ja an Thomas Mann, er sagt: Ich suche die Gesundheit im Süden und du suchst die Gesundheit im Norden. Ne? Also, er bringt das ja auch auf den Punkt.
Ja, und bei Heinrich Mann ist es, dass er geradezu sein Künstlertum daraus ableitet. Erzogen hätte ihn das Alleinstehen zwischen 2 Rassen. Also, das ist sozusagen Zitat. Und es gibt ganz
viele. Also, unter Rassen versteht er jetzt, dann ist nur nochmal, damit
zwischen,
wir da ganz klar sind.
Also, deutscher Herkunft und südamerikanischer Herkunft. Das versteht der Nord-Süd, also das ist sozusagen um 1900 das Gegensatzpaar, das sogar in Zeitschriftentiteln zum Ausdruck kam, Nord und Süd, also und sowas. Das war ein Diskurs. Also
da gibt's ja noch dieses Buch mit dem seltsamen Titel Zwischen den Rassen.
Ja, also wobei der Begriff der Rasse war halt 1907 noch nicht so diskreditiert, wie es nachher durch...
Genau, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, das würde ich auch sagen.
Das heißt, es ist aber eigentlich eine hochglobalisierte Familie.
Ich glaube, wir brauchen ja gar keinen so großen Gegensatz. Der Gegensatz ist eher der mit der üblichen Vorstellung dessen, was man in Deutschland so denkt. Bis weit hinein in die Weimarer Republik und natürlich dann ohnehin wieder im Nationalsozialismus. Und dann kommen ja auch diese Angriffe, schon bevor überhaupt Hitler an der Macht ist, geht es da schon um diese Blutsbande oder was weiß ich, was da alles so zu lesen ist, dann plötzlich über diese Familie. Und das liegt daran, dass sie das eigentlich alle irgendwie für sich schon ein bisschen vereinnahmt haben. Also Thomas Mann hat nie so getan, als wäre er einfach ein ein langweiliger norddeutscher Hanseat oder so etwas. Also langweilig sowieso nicht, aber auch nicht im Sinne ein typischer Norddeutscher, den es jetzt nach München verschlagen hat, sondern er hat diesen Gegensatz in sich von Nord und Süd, vom väterlichen halt dieses Pflichtbewusstsein und so weiter und von der Mutter das Musische, das Kreative und irgendwie auch diesen Anteil, man kommt um diese Worte gar nicht herum, aber es ist nun mal die Zeit, die da spricht, ne, von Rasse und Blutsmischung und so. Also das ist sozusagen noch nicht kontaminiert, so wie das da verhandelt wird. Also das macht er auch mit sich aus und fragt, wo kommt das her und wieso geraten wir eigentlich in dieses Künstlerische? Also die finden sich alle sehr charmant und apart damit und es schlägt nur in ganz unterschiedliche Richtungen aus. Und da kommen dann vielleicht auch innerfamiliäre Konflikte.
Wobei das ja ein Muster ist, das kommt ja aus Goethes Dichtung und Wahrheit, vom Väterchen, vom Mütterchen und so weiter. Wir kennen das alle. Ja.
Von Mütterchen die frohe Natur und Lust zu formulieren, das ist deswegen, darauf wollte ich jetzt auch dann zu sprechen kommen, weil Heinrich Mann wird ja oft in der Nähe der, wie soll ich das nennen, burlesken Ecke verortet und gleichzeitig sagen Sie jetzt, dass Julia da Silva Bruns für ihn so wichtig war, aus der Familie der Manns, kennt man auch noch Hedwig Dohm, eine der frühen Frauenrechtlerinnen. Und irgendwie weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel Klischee-Rau sozusagen ist denn in Heinrich Mann jetzt drin und inwiefern kann man sagen, der ist eigentlich ganz modern, der ist ganz weit vorne in dieser Emanzipationsrichtung, vielleicht geradezu wegbereitend.
Also ich glaube, also das ist weder das eine noch das andere.
Ja,
also ich glaube, es ist beides vielleicht. Also ich glaube, da ist viel Klischee natürlich drin. Sie hatten vorher oft sie sind auch zwischen den Rassen auf den Roman gekommen. Da sind unheimlich viele Klischees der Weiblichkeit auch drin. Und aber gleichzeitig
Professor Unrath, Entschuldigung, jetzt gerade noch mal ganz kurz nur. Also Professor Unrath, legendär, die Szene Marlene Dietrich, die da sitzt und singt und Professorchen sagt als Rosa Fröhlich und da hat man ja irgendwie so ein ganz anderes Frauenbild als das jetzt der Emanzipierten.
Ja, wobei ich dann nochmal den Roman vom Film unterscheiden möchte, weil Der Blaue Engel ist nicht der Roman. Der Roman ist eigentlich also auch, was das sozusagen zwischen den Geschlechtern angeht, sehr interessant, weil der Professor Unrath im Roman, der fängt ja an, sich zu schminken nach dem Vorbild von der Künstlerin Fröhlich, was ich ungeheuer apart finde. Ja, also es gibt sicher eine ganze Reihe Ansatzpunkte, wo man gucken könnte, wenn man sozusagen diese ganzen Jahrzehnte Rezeptionsgeschichte mal weggeht und einfach zurück an die Texte geht. Auch im Professor Unrath ist der Vergleich mit dem Kinematographen da, also sozusagen die Medien der Moderne spielen eine Rolle. Aber auch wenn man weiter zurückgeht, ich finde also dieses Bekenntnis oder dieses Bemühen darum und das absolute Interesse an den Frauen ist ja nun auch nichts Verwerfliches und dass er sich 1903 in einem frühen Streit mit Thomas Mann als Feminist bezeichnet hat. Also wirklich,
das hat er.
Ja. Das ist ja sehr interessant und dem Bruder dann wieder vorwirft. Ich möchte jetzt überhaupt nicht auf den Bruderzwist rumreiten, aber dass es in Thomas Manns Texten eigentlich außer der Toni Buddenbrook und das sei eigentlich die Firma und nicht die Frau, keine ernsthaft gezeichneten Frauen gäbe. Aber
und die kann man nun wirklich nicht als emanzipiert begreifen, nicht?
Nein.
Also Toni Buddenbrook ist das Gegenteil von einer modernen Frau. Ja. Also ich möchte das bestärken, Sie haben da vollkommen recht. Die Frauen bei Heinrich Mann sind viel stärker und viel interessanter als im Werk von Thomas Mann. Als Literaturwissenschaftler sind wir da immer vorsichtig, aber da dürfen wir jetzt vielleicht den Brückenschlag mal wagen und sagen, das betrifft sowohl das Werk als auch das Leben.
Ja.
Ach, wieso?
Ja, absolut.
Ja?
Und ich wollte noch dazu sagen vielleicht, dass das hat ja auch mit der Auseinandersetzung mit der Mutter zu tun, die ja auch sehr viel gelesen hat, die sich sehr für Frauenbiografien interessiert hat, auch sehr au courant war, was die aktuelle Literatur von Frauen anging und das auch weitergegeben hat. Und ich glaube, dass er in dieser Auseinandersetzung, dass das für ihn auch sehr wichtig war, dass ihn das geprägt hat.
Ja, wobei es bei der Mutter, ich denke jetzt an den Konflikt 1914 nach Kriegsbeginn, also nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und Heinrich Mann war ja einer der wenigen Kriegsgegner unter deutschen Schriftstellern. Und wo seine Mutter Anfang Oktober 1914 schreibt, sagt, mein lieber guter Heinrich, sprich nicht so gegen dein Vaterland. Und sagt dann, sprich nicht bös mit anderen Leuten über Deutschland. Und also sozusagen die Mutter zieht schon mit der allgemeinen Kriegsakzeptanz, mal ganz vorsichtig ausgedrückt.
Ja, sie ist... Ja. nationalkonservativ, klar. Ja. Sie ist ja als jemand, die nach Deutschland kam, hat sie sich sozusagen überdeutsch gemacht. Das ist ja so der klassische, Prozess. Also sie hat ja, sie kannte ja Goethe rauf und runter und hat romantische Lieder gesungen und war national. Sie hat ihre Kinder so noch deutscher gemacht als deutsch. Also das war ihre Mission.
War das nicht auch so, dass Heinrich Mann am Anfang auch in seinen ersten Zeitungen, die er herausgegeben hat, geradezu antisemitische Züge, habe ich gelesen.
Ja, also er hat für ein reaktionäres, später hat er das
als... War er überzeugt?
Es gibt quasi keine Äußerungen aus den 1890er Jahren. Er hat diese Zeitschrift anderthalb Jahre, als er in Italien gelebt hat, also in Rom redigiert, also herausgegeben, das 20. Jahrhundert hieß das Blatt. Er hat das später als reaktionäres Wurstblättchen bezeichnet, dass er ohne Überzeugung redigiert habe. Das ist sehr reizvoll, sich das genau anzugucken, weil ein junger Autor, der unbedingt ins literarische Feld möchte, dass der sich im Grunde opportunistisch einlässt auf wirklich ein reaktionäres Feld mit dieser Zeitung und das dann macht und später es erstmal ignoriert. Das hat ja die Forschung wieder ausgegraben. Aber vielleicht ist auch sozusagen der scharfe Blick, den er auf bestimmte Phänomene hat, ich sag nur Dietrich Hässling, ist vielleicht auch daraus herzuleiten. Aber er hat auch zum Beispiel über Satire gesagt, in der Satire ist Neid oder Ekel aber immer ein gehässiges Gemeinschaftsgefühl, einem Fremden gelingt keine. Dass sein späterer scharfer Blick auf bestimmte ideologische, ich nenne mal es provokativ, Deformationen, ja, ist vielleicht auch dadurch begründet, dass er sehr gut weiß, wovon er spricht.
Also er arbeitet bei einem reaktionären Blatt. Er ist bekannt sozusagen mit dem Rotlichtbezirk in seiner Heimat. Was war er denn für ein Mensch, ist eigentlich die Frage, worauf ich raus will.
Also je nachdem, wer sich über ihn äußert, sagt unterschiedliche Dinge. Die Leute, die mit ihm befreundet waren, die haben ihn sehr, sehr geschätzt. Und Leute, die ihm ferner standen, haben ihn als sehr kühl. Und dann hat er noch Lübeckisch gesprochen. Die Martha Feuchtwanger hat aus der Erinnerung, ist aufgetreten wie ein spanischer Grande. Es gibt unterschiedliche Bilder. Die Diffamierungen von außen, ich erinnere mich jetzt an die Pressemeldung im Völkischen Beobachter, als Heinrich Mann Mitglied der Dichterakademie wurde 1926, er sei Pornograf und Judenstämmling. Das ist also so ein Nazi-Wort gewesen.
Judenstämmling.
Also ziemlich ekelhaft. Es, wenn man sozusagen alle möglichen Stimmen, die zu Heinrich Mann mal geäußert hat, in so einem bunten Reigen so ausblendet, das wäre hochinteressant. Er ist sehr geschätzt und geliebt worden. Vielleicht auch vom Bruder Thomas, vielleicht ist auch die Schärfe sozusagen zwischen diesem Schwanken zwischen Nähe und Distanz und zwischen brüderlicher Solidarität und brüderlicher Konkurrenz.
Ich glaube, was wir da jetzt gerade zu fassen bekommen, führt schon ein bisschen auch in diese familiäre Art. Man ist miteinander im Gespräch und dann merkt man eigentlich, wir haben das vorhin so genannt, ist es immer so Team Heinrich, Team Thomas und dann gibt es sozusagen noch den Rest, der sich eben um die anderen ja auch so unglaublich interessanten Figuren, also ich bin eigentlich Team Golo, wenn man so will. Ja, ich komme ursprünglich aus dieser Richtung und habe mich damit erstmal beschäftigt. Ja. Aber es ist immer so, als müsste man sich unbedingt entscheiden. Und das ist, da ist auch so eine jahrzehntelange Rezeptionsgeschichte schuld daran. Mhm. Also man konnte nicht sagen, Heinrich Mann ist ein großartiger Autor und Thomas Mann schätzen. Das ging quasi nicht mehr. Man musste irgendwie, also das war zumindest das Gefühl anscheinend, dass man sich immer so absetzen muss öffentlich. Entweder der eine oder der andere.
Ja. Aber das ist ja auch von ihnen selber schon so inszeniert worden zum Teil, denke ich. Das ist ja nicht nur die Rezeption, das ist ja auch, wie sie die Rezeption auch schon gestaltet und beeinflusst haben während ihrer Lebzeit.
Es war ja auch diese, diese öffentlichen oder halböffentlichen Träumereien eines gemeinsamen Nobelpreises.
Ja, und, aber im Wesentlichen war es doch Thomas Mann, der sozusagen die ganzen prominenten Stichworte, repräsentative Gegensätzlichkeit, die Tragödie unserer Brüderlichkeit soll sich vollenden und diese ganzen berühmten Schlagworte, die kommen doch eigentlich von Thomas Mann.
Jetzt ein Krieg voraus weitergeführt?
Nein, Herr Lahme, es ist nachvollziehbar, was Sie sagen, aber vielleicht muss man einfach diese Rezeptionsgeschichte trennen von den tatsächlichen Verhältnissen und auch von den Texten einfach von zwei Autoren, die zufällig Brüder waren.
Ja, ist es jetzt?
Ich wollte das auch überhaupt nicht gutheißen. Ich hatte die Hoffnung, dass wir heute jetzt an einem Punkt kommen, dass wir sagen, das muss jetzt irgendwie mal aufhören. Das ist irgendwie absurd. Ja, also deswegen, ich war ja schon vorhin irgendwie, ich war jetzt schon Team Golo, ich war jetzt Team Thomas, ich wäre auch gern Team Heinrich. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Autor und ich möchte mich nicht entscheiden müssen, wen ich hier schätze und habe damit immer gleich jemanden auf meiner Negativliste. Ganz grausam.
Ja, also darf ich mal kurz, bei beiden ist ja sozusagen ein gewisser Wille auch zum Nicht-Ernst-Nehmen vorhanden. Das heißt, Thomas Mann, der Schwerironiker, und Heinrich Mann, der Satiriker. Kann man die beiden vielleicht damit auch fassen in irgendeiner Form?
Wenn wir nachher über den Untertan noch sprechen, dann werden wir auch sehen, dass die Satire durch Ironie vermittelt ist.
Darauf wollte ich jetzt gerade raus, auf den Untertan, auf die Art und Weise, weil das gehört ja auch zu diesem Gegensatz gehört ja auch, dass Thomas Mann mit den Buddenbrooks direkt einen unfassbaren Erfolg hatte, während Heinrich Mann damals mit dem Untertan einfach noch sehr lange warten muss.
Der Untertan war ein Bestseller 1918.
Aber da waren die Buddenbrooks ja schon, die waren ja schon Jahre vorher einfach berühmt. Ja, aber vielleicht können Sie gerade etwas zu der Entstehungsgeschichte vom Untertan sagen.
Also 1906 fängt er an, da sind die ersten Notizen, erste Notizbuch. Der Name Diederich Hässling steht auch 1906 schon fest. Er arbeitet dann die nächsten Jahre unterbrochen oder mit anderen. Also er schreibt Zwischen den Rassen und Die kleine Stadt. Aber er arbeitet im Grunde seit 1906 am Untertan. Und abgeschlossen ist der Roman 1914, eigentlich Ende 1913 im Wesentlichen. Dann erscheint er in der Zeitschrift im Vorabdruck. Am 1. August bei der deutschen Mobilmachung, Erster Weltkrieg, wird der Vorabdruck aus politischen Gründen von der Zeitschrift abgebrochen.
Ich dachte zuerst, das wäre ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, aber es geht natürlich gar nicht, dass man diesen Roman, während ein großer Krieg ausbricht, weiter veröffentlicht. Das geht ja gar nicht,
also, oder? Also können Sie auch dieses Herumdrehen und Wenden der Redaktion, also dem Autor am 1. August sagen, also man könne jetzt in satirischer Form nicht Kritik an deutschen Verhältnissen üben, also dieses Rumeiern, das kann man sehr schön in den Materialien sehen, jetzt zu der neuen Untertan-Ausgabe.
Ja, also, die Sie herausgegeben haben, Frau Martin.
Die ich herausgegeben wurde, lange Jahre diese Dokumente zusammengesammelt und dann aus einer großen Menge auch ausgewählt habe. Ja.
Wie sieht das denn aus? Muss man den Untertan überhaupt heute nochmal zusammenfassen? Wahrscheinlich schon, oder? Es ist die Geschichte von Diederich Hässling, einem Papierfabrikanten, der...
Genau, also ein Entwicklungsroman unter umgekehrten Vorzeichen. Es entwickelt sich nichts, also nicht im Sinne des klassischen Entwicklungsromans. Also Diederich Hässling, Sprössling eines Papierfabrikanten in einer fiktiven Kleinstadt Netzig, studiert Naturwissenschaften in Berlin, ist Mitglied in einer schlagenden Neuteutonia und kommt dann zurück in die Heimatstadt. Sein Vater stirbt, er übernimmt die väterliche Familienfabrik, wird dann zum politisch mächtigsten Mann in dieser Kleinstadt Netzig gegen andere Parteien, gegen die Sozialdemokraten und gegen die Freisinnigen.
Ich habe dieses Buch jetzt nach langen Jahren seit dem Studium mal wieder gelesen und war erschüttert, wie unerträglich dieser Protagonist ist. Ich weiß nicht, wie...
Ja, also für mich ist einfach wirklich spannend daran auch, wie feinfühlig er eben Sexualität und Macht verbindet in der Beschreibung. Das ist so eine Art Sexualpsychologie, die er da vornimmt. Und was das Tolle an diesem Diederich Hässling ist, ist, dass er nicht nur Karikatur ist, sondern ja selber auch seine Gefühle artikuliert und sagt, oh, ich bin eigentlich ganz gerührt. Oder selbst wenn er eigentlich was ganz Grausames macht, also wie zum Beispiel die Agnes Göppel, die erste Verlobte, dann wie er die abserviert. Und dann aber gleichzeitig hat er auch Konflikte. Und das erlebt man alles mit. Und diese Sexualpsychologie, die da dargelegt wird, das ist so eine Art von Analyse, die dann später auch in den 50er, 60er Jahren zum Beispiel in der Frankfurter Schule oder so klarer artikuliert wird, also so wie Triebstruktur und Gesellschaft oder so. Es ist so eine Art literarischer Vorläufer, kann man eigentlich sagen.
Wobei ich also sozusagen deutlicher, ich finde, Sie haben wirklich recht damit, aber ich finde, deutlicher ist so die Sexualität betreffende in der Beziehung zu Guste Deimchen mit ihren Wurstfingern, die sozusagen viel näher an Hässling dran ist und dann, dass im ehelichen Schlafzimmer dann diese sadomasochistischen Rituale zelebriert werden, wo sie dann ihn in den Bauch treten darf und er dann sich als Untertan fühlen darf und das dann ironisch heißt, in wieder natürlicher Umkehr der Geschlechterrollen, ja. Also das ist ja von einer burlesken Komik, also es von einem sardonischen Humor auch. Also
da ist ja auch noch so was ganz Merkwürdiges drin. Also gleich der erste Satz: Diederich Hässling war ein
Weiches Kind.
Weiches Kind, ja. Das gern träumte. Oder viel träumte oder gern träumte?
Das öfters,
am liebsten träumte.
Dietrich
sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Das mit den Ohren habe ich mir immer gemerkt. Das tun ja viele Kinder, aber dieses Kind eben auch.
Also, und vor allen Dingen, das ist doch alles, das trifft doch unheimlich gut auf Heinrich Mann auch zu, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, ob das Kind Heinrich Mann...
es wurde mir irgendwie gesagt, an den Ohren hätte er auch gelitten. Deswegen war ich so ein bisschen... deswegen dachte ich so, was für eine merkwürdige, wie soll man das nennen, eine Pickelhaupensublimierung, die da stattfindet sozusagen, dass er dann sich selbst als alter Ego dann in diesen Machtwahnsinn reinsteigert. Aber das ist jetzt wieder Freiheit der Interpretation und nicht im Text verankert.
Nee, aber es ist sozusagen diese doppelte Struktur des Untertanen, also sozusagen das weiche Kind, der seine Neigung auch zum Weichen hat, zum Mütterlichen. Und also die mütterliche Macht ist dann auch im Roman durch das Bier. Das ist ja sozusagen auch eine Mutterwelt. Also so kann man materiehaft warm. Und also er ist sozusagen zwischen der mütterlichen Welt, dem Weichen, und der väterlichen Welt, dem Harten, da wird er sozusagen geformt. Also die gefühlselig überkandidelte Frau Hässling, die Mutter, und dann dieser strenge, prügelnde Vater.
Ja, und keine Entschiedenheit in dieser Figur. Ist eine tolle Ausgabe. Ich kann da wirklich nur, ich hätte mir ehrlich gesagt eine Heinrich-Mann-Biografie zum 150. Geburtstag gewünscht. Und jetzt ist sie nicht da. Und Frau Martin, ich bin sehr froh, dass Sie wenigstens diese sehr schöne Ausgabe gemacht haben. Das ist sozusagen, das ist vielleicht auch sogar, das wäre sogar eine Frage, die ich in die Runde stellen würde. Vielleicht ist das sogar der geeignetere Umgang mit 150 Jahre Heinrich Mann, dass wir eben nicht jetzt irgendwie etwas, was ihn nochmal in seiner Lebensgeschichte, oder was heißt nochmal, wir haben es ja noch nicht so richtig zu fassen gekriegt. Also anders als bei Thomas Mann, da gibt es ja irgendwie ein ganzes Regal dazu.
Da gibt es ja so
und
viel,
deswegen, was... Vielleicht passt es, dass wir eben vielleicht seinen größten Roman jetzt nochmal in einer schönen, mit so viel Material und in so einer gut erschlossenen Art jetzt nochmal vorliegen haben.
Also es wird über Heinrich Mann ist einfach noch nicht genügend bekannt. Ich bin zwar über das ein oder andere ganz gut informiert oder ich habe mich informiert, aber es ist sozusagen, es muss noch sehr viel getan werden. Und ich denke aber, dass sozusagen dieses Jubiläumsjahr 2021, jetzt zum 150. Geburtstag, das kann man jetzt schon so in Konturen sehen. Heinrich Mann Digital, dieses Projekt der Akademie der Künste in Berlin in Zusammenhang mit anderen.
Was ist das?
Also es wird der Nachlass des Autors, über die ganze Welt verstreut ist. In Berlin liegt was, in Wien, in Marbach, in Los Angeles. Also verschiedene Archive auf der Welt, Lübeck natürlich, haben sozusagen Handschriften und Briefe des Autors und die werden jetzt online praktisch als Digitalisate auf diesem Portal Heinrich Mann Digital.
Und das wollte ich jetzt auch nochmal kurz fragen. Also war er sozusagen ein One-Hit-Wonder? Das ist jetzt mal ganz provokant in den Raum gestellt. Weil der Untertan, den kennt jeder. Der ist sozusagen ein stehendes Motiv. Auszüge da draus. Man versteht ja auch sehr schnell, okay, hier ist die Seele des Deutschen sozusagen mittendrin getroffen.
Es gibt ja noch andere markante Texte. Also Professor Unrath haben Sie selbst genannt. Die beiden großen Henri Quatre-Romane Im Exil sind noch ziemlich bekannt.
Also ich kann sagen, wir haben hier zwischen uns auf dem Tisch liegen einige uralte Ausgaben von 1926 bis 1946, die liegen bei uns in der Bibliothek. Sie sind offensichtlich ja selten gelesen, während gleichzeitig der Untertan ist schon die dritte Ausgabe völlig zerflettert, die bei uns da liegt. Jetzt ist zum Glück ihre neue aufgetaucht bei uns und wird wahrscheinlich dann auch häufiger gelesen werden. Also sozusagen das Interesse konzentriert sich unwahrscheinlich stark darauf, während man jetzt da auch wieder der Vergleich der Brüder. Bei Thomas Mann natürlich den Faustus, den Zauberberg, die Buddenbrooks, den Felix Krull hat.
Ja, also es gibt Werke, also das Spätwerk gilt mit guten Gründen als sperrig. Aber andererseits, Professor Unrath ist ja ein komischer Roman im Grunde. Also es erzählt eine grotesk-komische Geschichte mit großer Werf und man ist auch vom ersten Satz an in den Text hineingezogen, wenn man anfängt, ihn zu lesen. Und Professor Unrath ist auch nicht im traditionellen Sinn geschrieben, sondern der hat diese Werf. Gute Texte kann man immer lesen.
Ich möchte das noch auch unterstützen, was Frau Martin da gerade gesagt hat. Also ein One-Hit-Wonder, das wäre wirklich, glaube ich, unfair, wenn wir das, eine unfaire Zuspitzung. Das, dieser Eindruck, das ist einer, der von außen kommt. Und das hat eben mit der Biografie von Heinrich Mann zu tun. Dieser Untertan in Verknüpfung mit der Entstehungsgeschichte und mit dem Ersten Weltkrieg, der hineinfährt in überhaupt die Publikationsgeschichte und der auch für manche Sonderbarkeit sorgt, dass es dann plötzlich eigentlich eine russische Ausgabe, die Erstausgabe ist, weil er auf Deutsch nicht erscheinen kann. Ja, und dann da publiziert wird und zuerst und dann erst in Deutschland kommt zu einer Zeit, als man das eben, was da so satirisch beschrieben wird, auf der Oberfläche überwunden ist und dann wird es dieser Erfolg. Das hat irgendwie natürlich einerseits irgendwie das Glück gemacht dieses Autors, jetzt auch im finanziellen Sinne, das war ein riesiger Bestseller. Auf der anderen Seite, man sorgt das dann dafür, dass wir jetzt selbst aus dieser Entfernung immer noch darauf gucken, als hätte er irgendwie nur diesen Roman geschrieben, der großartig ist und andere eben nicht, weil wir so eine Konzentration auf diese Geschichte haben. Das ist natürlich irgendwie unfair und da müsste man auch ansetzen. Ich glaube, wenn wir jetzt die beiden Brüder schon wieder im Wickel haben, was sie vielleicht schon ein bisschen unterscheidet, ist, dass man bei Heinrich Mann eine andere Arbeitsweise hat, eine andere Schreibensgeschichte und einfach im Werk auch ein paar Dinge, die Frau Martin jetzt sehr charmant sperrig genannt hat. Aber es gibt deutlich mehr als diese. Ich finde, Die kleine Stadt ist ein ganz großartiger Roman.
Es ist
und
ein
ich
schönster.
Weiß auch gar nicht, wenn
ist der schönste Roman?
Ja, und man könnte sich ja immer überlegen, was sagt man? Ich habe auch mal ein paar Jahre im Gymnasium gearbeitet. Was würde man jetzt einem 18-Jährigen in die Hand drücken? Ich würde ehrlich gesagt bei Thomas Mann auch nicht mit dem Zauberwerk um die Ecke kommen. Und wahrscheinlich auch nicht mit dem Buddenbrooks. Und bei Thomas Mann ist es vielleicht sogar noch schwieriger. Ja, dann kommt das man vielleicht mit dem Kroll oder mit etwas Kleinerem oder so. Und bei Heinrich Mann, ich weiß nicht, der Untertan, das ist natürlich, wenn man das kontextualisiert und so weiter. Aber ich würde die kleine Stadt aus dem Regal holen.
Ehrlich?
Zum Beispiel. Ja. Absolut. Das ist ein unheimlich warmes, interessantes Buch. Die Satire hat natürlich etwas Grelles und überzeichnet. Das muss sie auch haben. Das ist ihr Gegenstand. Das ist ihre Aufgabe. Ja, das ist ein politischer Roman. Heinrich Mann steht am Beginn überhaupt dieser Geschichte des politischen Romans. Deswegen hätte ich mir das so gewünscht, dass wir jetzt in einer Zeit, in der wir irgendwie auch in der Gegenwartsliteratur wieder politischer werden und auch mehr Umstände haben, die das eigentlich erfordern, dass wir politische Literatur haben. Da hätte ich mir sehr gewünscht, dass der Name Heinrich Mann häufiger fällt und dass man da mehr anknüpfen könnte oder vielleicht auch Schriftsteller hätte, die sich auf ihn beziehen oder so etwas. Also da ist es ein bisschen, vielleicht kommt das noch. Also ich wünsche mir, dass das käme, aber man muss ihn nicht nur in dieser Linie sehen. Und die kleine Stadt geht in eben, sagen wir mal, ist eine sanftere Version.
Also die kleine Stadt ist ja sozusagen das Gegenprogramm zum Untertan. Und das hat der Heinrich Mann, also der Autor, hat das auch dezidiert so gesagt. Also,
worum geht es denn in der kleinen Stadt? Wir haben das Namen jetzt so oft erwähnt.
Es handelt in einer italienischen Kleinstadt. Vorbild ist Palestrina in der Nähe von Rom. Und da gibt es sozusagen fortschrittlich gesinnte und konservativ gesinnte Bevölkerungsteile in dieser kleinen Stadt. Und die kollidieren miteinander, als eine Operntruppe einzieht. Und dann kommt es zu einer Art Bürgerkrieg und dann versöhnen sich aber die antagonistischen Gruppen. Sie kommen zusammen.
Hört sich erstens utopisch an und zweitens nach so einer Art Reigen oder irgendwie sowas?
Es ist ein komischer Roman. Nein, es gibt unglaublich viele Einzelinteressen wie im wirklichen Leben, also Partikularinteressen. Und das hat diesen Roman, der sozusagen demokratisch erzählt ist mit den vielen Stimmen und Demokratie zum Thema hat. Das durfte zeitgenössisch im Prospekt nicht erscheinen, das Wort Demokratie im Kaiserreich, weil das hieß, klang nach Umsturz in der Monarchie. Und sozusagen dieses offene, auch im erotischen Durcheinander offene, das ist sozusagen eher das Demokratische.
Und wir haben natürlich eine große Liebesgeschichte, auch tragisch noch da drin. Also wir wollen es jetzt ja gerade einem 18-Jährigen verkaufen. Also es ist sozusagen nicht nur ein Gesellschaftsroman, sondern es hat auch was fürs Herz. Und das Ganze geht, interessant aus. Wir dürfen das jetzt, glaube ich, wie würde man jetzt sagen, spoilern. Das dürfen wir nicht tun, aber
aber erzählen, ist interessant. Also über ein Ding muss ich dann fragen, warum ist denn, wenn das ein so herzerwärmendes Buch ist, das die Demokratie befördert, warum ist das dann nicht so bekannt wie jetzt der Untertan und der Unrat?
Im Untertan, der ist anders erzählt. Da gibt es so die ironischen Erzählerstimme und es gibt sozusagen die Innenperspektive des Diederich, die das alles komisch wenden. Aber in der kleinen Stadt haben wir ein neutrales Erzählen. Wir haben so viele Personen, die halt sozusagen im lebendigen Alltagsleben agieren. Wie fängt der Roman an? Die Post hat wieder oder Verspätung. Also mit diesem Satz fängt es an. Also es geht rein ins Leben.
Frau Füchtner, haben Sie auch noch eine Literaturempfehlung außerhalb des Untertanen, was Heinrich Mann angeht?
Also ich lehre regelmäßig den Untertanen und mag das eigentlich sehr, sehr gerne.
Was mögen Sie
daran? Vermittle das eigentlich von der Sprache her und also eben auch so dieser erste Satz zum Beispiel, diese Psychologie, über die wir schon gesprochen haben. Und also ich lehre ja an einer amerikanischen Universität und er lässt sich eben auch sehr leicht vermitteln, auch an Leute, die nicht unbedingt den historischen Kontext sofort da haben.
Aber wie geht das denn
hier eben so wäre?
Das ist super spannend. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie lehren den Untertan an einer amerikanischen Universität, fördert man dadurch nicht sämtliche Vorurteile gegen die Crowds, die man sich nur vorstellen kann?
Nein, es kommt drauf an, wie man das darstellt. Also das ist natürlich eine Perspektive, aber es geht ja um eine, das ist ja gerade im Moment hochaktuell, die Frage, wie funktioniert Faschismus eigentlich? Ne? Ja. Was steckt dahinter? Es ist ja auch im Moment hochaktuell, wenn wir daran denken, wie Rechtspopulismus im Moment ein Riesenthema ist weltweit. Ja. Ne?
Ist Trump Dietrich Hässling sozusagen? Kann man sowas?
Das habe ich noch nicht, den Vergleich habe ich noch nicht gezogen. Also ich würde ihn, glaube ich, auch nicht unbedingt ziehen. Aber ja, klar. Oder man kann das als eine Form der Analyse darstellen. Und eine Analyse, die, glaube ich, auch 18-jährigen Leuten in den USA einleuchtet und die sie nachvollziehen können aus ihrer Erfahrungswelt heraus. Und das ist nur eine Form der Analyse. Es gibt viele andere Ansätze daran, das zu analysieren. Aber es ist eine sehr spannende Form. Und insofern finde ich den hochaktuell. Aber ich denke auch, man kann tatsächlich Texte wie jetzt Zwischen den Rassen, die eben nicht so bekannt sind, kann man die trotzdem auch im Kontext mit anderen Texten sehr gut lehren, finde ich. Und sehr gut auch 18-Jährigen vermitteln.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Zwischen den Rassen, dass also Studierende, die selbst interkultureller Herkunft sind, ein ausgesprochenes Interesse an diesem Roman haben.
Genau, ja. Und was das Spannende daran ist ja, dass nicht nur Klischees da drin sind, sondern dass er ja auch in manchen Figuren dann so einen Blick auf das Vertraute zulässt, der das Vertraute fremd macht. Wenn zum Beispiel die eine Mutterfigur dann auf die bayerischen Verwandten blickt und sagt, diese Leute, die sind komisch, ne? Also die sind so ein bisschen hinterwäldlerisch und da werden die Bräuche ethnografisch dargestellt aus einer Perspektive aus dem Ausland heraus. Und das ist ja eigentlich das Spannende.
Jetzt sind wir bei den Zwischen den Rassen. Das ist, wie gesagt, für uns immer noch ein komischer Begriff. Wir müssen jetzt das irgendwie übertragen. Heute würden wir vielleicht sagen, ich warte noch darauf, dass der Erste irgendwie eine Umformulierung fordert zwischen den Ethnien oder so, könnte man ja umtaufen oder so, nicht? Also es darf ja auch kein N-Wort mehr in Pippi Langstrumpf sein und so. Und es ist wirklich in diesem Sinne ein eher uns zugeneigter, modernerer Roman, trotz all der Klischees, die Sie völlig zu Recht erwähnt haben. Und das macht vielleicht diese Familie auch nach wie vor so interessant. Sie ist, und jetzt sage ich gleich wieder Familie, weil das eben nicht ein Phänomen Heinrich ist, sondern ein Phänomen wirklich der gesamten Familie. Klaus Mann geht in den 30er Jahren, da sind die alle im Exil, und er sucht was, womit er Geld verdienen kann. Und dann geht er auf Tournee in Amerika, damit kann man immer ganz gut Geld verdienen und hat also dann alles Mögliche versucht, also über deutsche Literatur zu reden oder so, kommt alles gar nicht so gut an. Und dann erzählt er über die eigene Familie und sagt, wer da alles ist, also der Onkel Heinrich und mit dem Untertan und was da kam und damit hätte er fast den Ersten Weltkrieg gewonnen und so. Er überzeichnet das natürlich wahnsinnig und erzählt dann von der Blutsmischung dieser Familie. Also wie gesagt, er ist jetzt vor amerikanischem Publikum und da macht er das ganz stark. Ja? Was für eine langweilige Familie, sagt er, wären wir, wenn mein Vater so eine Arierin, wie man das jetzt nennt, geheiratet hätte. Gut, dass das nicht so war. Jetzt kommt ja noch dieses jüdische Element dazu, das wir auch in der Familie haben. Und diese brasilianischen Wurzeln und. Ja, also das, was er da gerade dem internationalen Publikum verkauft, ist das, was er selbst als das Spannende und Interessante erlebt. Und ich glaube natürlich, in Berlin hätte er diesen Vortrag in der Zeit nicht halten können. Aber wir gucken drauf und denken, natürlich, er hat vollkommen recht.
Die Diversität der Familie.
Er sieht das so früh, dass das so ist und macht das stark. Und das ist das, was ich finde faszinierend ist an denen, dass sie ihrer Entwicklung da so weit voraus sind. Und Heinrich Mann ist gerade derjenige, Sie haben vorhin nach Modernität gefragt, der in vielen dieser Punkte sehr weit vorneweg ist. Ja, er schießt manchmal ein bisschen ungenau im Literarischen, das würde ich vielleicht schon gelegentlich, aber er sieht viel mehr als andere dort und ist den Jahrzehnte irgendwie voraus in vielem, was er tut. Und das ist doch was uns immer noch faszinieren muss.
Also vor allem auch reflektiert er sozusagen auf diese Herkunft, die nicht, also dieses nicht Selbstverständliche, dieses Außergewöhnliche damals, dieses Ungewöhnliche. Und Herr Lahme, was ja auch interessant ist, dass die Familie Mann im Untertan ja drinsteckt, über die Familie Buck. Weil Diederich Hässling bezeichnet die Familie Buck an einer Stelle im Roman als eine verrottete Familie.
Die Familie Buck, muss man dazu sagen, das ist sozusagen eine Familie, die auf der Patriarch ist, Alt-48er.
Ein Alt-48er, also von der 48er-Revolution vom Vormärz kommt der her und sozusagen Hässling sieht zu, dass dieser Mann politisch und ökonomisch nachher am Boden liegt. Also ist das, was in elegischem Ton teilweise daherkommt, also die Hilflosigkeit, das schwach gewordene liberale, demokratische.
Ja, wunderbar. Dann jetzt nur noch mal die Frage, wird man 2025, wenn es um den 150. Geburtstag von Thomas Mann geht, sollte man da dann auch über Heinrich Mann sprechen, weil heute sind sie ja doch als Brüder sehr stark bei uns.
Ja, warum nicht?
Also, ja, absolut.
Ja, natürlich. Ja.
Ich würde noch ergänzen, ja, und die Familie bitte auch, denn irgendwie hat sich der Fokus doch irgendwie im Laufe der Zeit ein bisschen geändert und ich glaube insgesamt, also das geht sowohl nach hinten im Sinne von, was war davor, Julia als neue, ich bin da sehr gespannt,
und Frau Füchner, was Sie da noch haben. Wann werden wir denn mehr erfahren? Dann vielleicht jetzt noch, wir müssen langsam aufs Ende kommen, aber deswegen nochmal die Frage, Frau Füchner, wann werden wir denn mehr erfahren über Julia da Silva Bruns?
Ja, ich hoffe, also ich reiche jetzt dieses Jahr ein und ich hoffe, dass es nächstes Jahr rauskommt.
Ja, das wäre also schön.
Ich bin im Endspurt.
Ja. Es scheint sich um ein Desiderat zu handeln.
Ja, absolut. Das ist ja auch gut. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Heinrich mit Thomas, Thomas mit Heinrich. Ich glaube, dass man auch viel mehr bestimmte Werke zusammenlesen kann und auch als Antworten aufeinander und Gespräch miteinander begreifen kann. Und das kann man ja von der einen Seite angehen, wie auch von der anderen
Seite. Das heißt, Heinrich Mann ist der aktuellere und Thomas Mann ist der zeitlosere. Ist das eine Formel, die geht sozusagen, Thomas Mann als den mit...
Kann man auch nicht sagen.
Thomas Mann zeitlos ist.
Nein, der ist teilweise sowas in seiner Zeit drin. Ja. Und in seinen besseren Stunden ist er mal etwas. Naja, nein, was ich aber interessant wäre, also mal auch stärker den Blick von Thomas Mann weg. So interessant das Brüderverhältnis ist, Heinrich Mann in Verbindung mit anderen Autoren, die enge Freundschaft mit, oder die Freundschaft mit Arthur Schnitzler, mit Frank Wedekind, mit anderen so interessanten Persönlichkeiten, die auch schriftstellerisch tätig war oder dass also sein Agieren im literarischen Feld, dass er ja nicht alleine war, sondern man sieht es am Untertan, der hat sich unheimlich ausgetauscht mit seinen Freunden. Die Ines Schmid sagt, nee, nennt Diederich Hässling nicht Dämmling, nenn ihn Hässling, das klingt viel gehässiger, viel besser. Er ist im Gespräch auch während der Entstehung mit seiner Freundin, mit anderen Freundinnen und Freunden. Auch Thomas Mann liefert ja was mit der Musterungsszene bei aus dem Krull. Also das ist sozusagen auch, ich möchte nicht ein kollektiv verfasstes Werk, aber sozusagen es ist im Austausch und diese vergangenen Kulturen, das war ja eine sehr bunte, farbige Welt und dieses Kommunikative da dran. Ich fände es schön, wenn das wieder sozusagen anschaut.
Dann stelle ich vielleicht noch eine Frage, die scheint mir auch wichtig zu sein. Da Heinrich Mann wird oft gerade mit dem Untertan in dieser Nähe der deutschen Katastrophe, dem Faschismus gelesen. Oft sozusagen mit geradezu kassandrahafter Präzision, als habe er diese Katastrophe vorhergesehen. Was bringt uns Heinrich Mann also heute, wenn wir ihn lesen?
Ich finde ja viel interessanter nicht das rein hellsichtig Prophetische daran, sondern dass Heinrich Mann etwas in sich überwunden hat und auch Anteil an etwas hatte und dann die erste Phase dieser sehr peinlichen antisemitischen Phase, das gehört irgendwie auch dazu und führt zum Untertan. Also etwas in sich überhaupt erstmal niederzuringen und sich seiner Vorurteile und Klischees und so weiter bewusst zu werden, um dann das zu werden, was man wirklich aus sich heraus leisten kann. Und dann wird es auch sich aus dieser Zeit heraus. Und wenn wir auf diese Gesamtfamilie schauen, ich würde mir wünschen, dass wir weniger Kardashian und mehr davon hören, dass eine solche Familie irgendwie auch im Vorbildsinne sozusagen etwas erfahren hat und aus dem kleinen nationalen Deutschland irgendwie herausgetreten ist und etwas geleistet hat und im literarischen, aber auch im öffentlichen Sinne, was uns allen heute so absolut normal vorkommt, halt so eine globale Familie, halt so eine, die sie irgendwie auf der ganzen Welt zu Hause war oder so. Aber das war radikal neu und großartig. Und wenn wir sozusagen das verknüpfen können, das äußere Wirken und das Literarische, und dann, glaube ich, gewinnen wir auch nochmal einen neuen Blick auf Heinrich Mann und auf seine Familie.
Wunderbar. Ja. Dann danke ich Ihnen. Heinrich Mann, Betrachtungen eines Politischen. Zum 150. Geburtstag von Heinrich Mann waren zu Gast im SWR2-Forum Ariane Martin, Veronika Füchtner und Tilman Lahme. Mein Name ist Alexander Wassner.